Die kleine Seelsorgerei mit David Polisson und John Jentschko. Dieses Büchlein trägt den Titel Vor der Verlobung. Fünf Fragen, die Sie sich stellen sollten. Es gab vor einigen Jahren einen Werbespot im Fernsehen für einen Ölfilter. Der Mechaniker steht zwischen zwei Autos. Der eine Wagen ist zum Ölwechsel und die Routinewartung in der Werkstatt. Der andere ist nur noch ein rauchendes Wrack mit Motorschaden. Man kann es sich leicht oder schwer machen, seinen Wagen in Gang zu halten, sagt der Mechaniker. Sie können mich jetzt bezahlen oder Sie können es später tun. Wenn Sie jetzt zahlen, dann nur für einen Filter. Zahlen Sie später, wird das um einiges teurer. Eine komplette Überholung der Maschine, weil Sie die vorsorgliche Wartung versäumt haben. Wenn Sie die Ehe ins Auge fassen, sollten Sie die gleiche Weisheit und Voraussicht walten lassen, wie der Mann, der weise genug war, seinen Ölfilter rechtzeitig auszutauschen. Das bedeutet nicht, dass da kein Platz für Romantik ist und es zwischen zwei Menschen nicht funken könnte. Doch wenn Sie sich ganz konkret entscheiden zu heiraten, sollten Sie sich zuerst eine Reihe von grundlegenden Fragen stellen. Es gibt so etwas wie eine vorsorgliche Wartung, die verhindern kann, dass Sie später mit einem Motorschaden dastehen. Immerhin ist ein fahrendes Auto die Voraussetzung dafür, dass Sie den Wind in den Haaren genießen können. Wir schlagen Ihnen und Ihrem voraussichtlichen Partner fünf Fragen vor, die Sie sich stellen und miteinander diskutieren können. Indem Sie diese Fragen beantworten, sorgen Sie für festen Boden unter Ihren Füßen bei der Entscheidung, sollen wir heiraten? Wir sind überzeugt, dass Sie sich, bevor Sie die wichtigste Frage stellen, willst du mich heiraten, Zeit nehmen sollten für einige ernste Fragen. Indem Sie diese Fragen jetzt beantworten, ehe Sie die Verpflichtung eingehen, kann dem Schmerz einer großen, späteren Reparatur vorgebeugt werden. Frage Nummer 1. Sind Sie beide entschiedene Christen? Ehe ist ein Bund der Partnerschaft. Zwei Menschen ziehen am selben Strang. Wenn zwei Menschen Gott zur Basis ihres Lebens gemacht haben, können sie mit Gewissheit antworten: Ja, wir beide kennen Jesus als unseren Erlöser und folgen ihm als unserem Herrn. Unter der Herrschaft Christi können Sie zuversichtlich allen kommenden Schwierigkeiten entgegentreten. Haben Sie Jesus angenommen, den einzigen Sohn Gottes des Vaters, der für Sie gestorben ist, von den Toten auferstand, um Ihnen den Heiligen Geist und die Kraft für ein neues Leben zu geben, und der wiederkommen und Ihnen ewiges Leben mit Ihnen geben wird? Christsein bedeutet, dass diese Wahrheiten in Ihrem Herzen verankert sind und Sie dadurch Gott kennen und seine Liebe empfangen. Christsein ist mehr als ein verbales Bekenntnis zum Glauben an Jesus Christus. Es ist eine Lebensüberzeugung. Ganz praktisch bedeutet das, dass Sie Jesus mehr Liebe und Vertrauen entgegenbringen als Ihrem Ehepartner. Leben Sie als Christ oder ist Ihnen die Ehe wichtiger als Jesus? Fragen Sie sich und Ihren zukünftigen Partner: Ist Jesus wirklich mein Herr? Hat er die oberste Priorität? Ist er der Meister, auf den Sie hören? Derjenige, dem Sie mehr vertrauen als irgendetwas oder irgendjemand anderen? Es gibt mindestens vier Wege, durch die Sie einen Kompromiss in Bezug auf die Herrschaft Jesu eingehen würden, wenn es um die Frage der Ehe geht. Erstens, ist die Ehe für Sie der Ort, an dem Sie glücklich und zum ganzen Menschen werden, an dem Sie Identität und Sinn finden? Wenn das der Fall ist, dann ist Christus ganz praktisch gesehen nicht mehr Ihr Herr. Die Ehe ist ein wunderbares Geschenk von Gott. Doch sie darf nicht Gottes Platz einnehmen. Glauben Sie, die Ehe wird Ihrem Leben Sinn geben, Richtung, Sicherheit, Selbstachtung? Glauben Sie, die Ehe wird ein Gefühl von Verzweiflung, Unzulänglichkeit, Versagen, Bitterkeit oder Isolation verschwinden lassen? Sagen Sie sich selbst, wenn ich nur einen Mann fände, dann wäre ich glücklich, oder wenn ich heirate, werde ich endlich Liebe, Annahme und Sicherheit finden. Oder aber auch, mein Leben ist ein kompletter Fehlschlag, es sei denn, ich heirate. Wenn Sie so denken, erwarten Sie zu viel von der Ehe. Oft treten Menschen an die Ehe mit solch unrealistischen Erwartungen heran. Die Ehe wird Ihr Leben in vieler Hinsicht formen und beeinflussen. Doch erwarten Sie von der Ehe nichts, was nur Jesus tun kann. Unrealistische und verzerrte Ansichten über die Ehe führen zu Enttäuschung, Frustration, Ärger und Verzweiflung, wenn Ihr Partner Sie im Stich lässt und beweist, dass auch seine Füße nur aus Ton sind. Glauben Sie, die Ehe wird Ihre Quelle der Freude und des Glücks? Wird sie dafür sorgen, dass Sie Ihr Leben auf die Reihe kriegen? Es steht außer Frage, dass die Ehe ein Segen ist. Sie ist die großartigste und engste menschliche Beziehung, die wir genießen können. In einer guten Ehe liegt Potenzial für viele gute Dinge. Intime Freundschaft, Ermutigung, sexuelle Freuden, die Befriedigung aus gemeinsamer Arbeit als Partner, Kinder und die Freiheit, sich selbst zu sein, die daraus entsteht, dass jemand sie durch und durch kennt und akzeptiert. Doch Ihr Partner wird nicht Ihre persönlichen Probleme lösen, noch jeden Ihrer Wünsche erfüllen. Die Ehe muss zunächst einmal ein Ort werden, an dem Sie lernen, ein Segen zu sein, auch wenn es mal schwierig wird. Wenn Sie Ihr Leben auf die Versprechen und Gaben Gottes in Jesus Christus bauen, werden Sie nicht nur in der Lage sein, Stürme gut zu überstehen, sondern Sie werden durch sie an Reife und Liebe wachsen. Seien Sie ehrlich zu sich selbst. Sehnen Sie sich tief im Inneren nach der Ehe, weil Sie sich von ihr erhoffen, etwas zu bekommen? Oder sind Sie sich bewusst, was Sie geben müssen, weil Gott Ihnen schon alles gab, was Sie wirklich brauchen? Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Natürlich erhoffen Sie sich den Segen einer guten Ehe, aber ist Ihr Wunsch, Ihr eigenes Leben auf Jesus zu bauen und diesen Segen an Ihren Ehepartner weiterzugeben, noch größer? Diese Lebensüberzeugung ist das einzige Haus auf Fels gebaut, das stehen bleiben wird, wenn Enttäuschungen kommen. Das traditionelle Eheversprechen drückt dies treffend aus. In guten wie in schlechten Tagen, in Freud wie in Leid, in Krankheit wie in Gesundheit, zu lieben und zu ehren, bis dass der Tod uns scheide. Zweitens, ziehen Sie eine Ehe mit einem oder einer Ungläubigen in Betracht. Die Bibel lehrt uns unmissverständlich, dass Christen nicht gemeinsame Sachen mit Menschen machen sollten, die nicht an Christus glauben. Uns sind Menschen begegnet, die in diesem Punkt schwafeln. Sie versuchen, ihre Auflehnung gegen die Herrschaft Christi zu entschuldigen, was Fragen an ihrer Hingabe an Christus aufwirft. 2. Korinther 6, die Verse 14 bis 16, malt hier schwarz-weiß: Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, Licht und Finsternis, Christus und der Teufel, Glaube und Unglaube, Gott und Götzendienst. Und das ist nur schwer zu übersehen. Wenn Sie sich entschieden haben, gegen den Willen Christi zu heiraten, dann werden Sie beherrscht von Romantik, vom unsterblichen Verliebtsein, Ihrem Verlangen nach Ehe oder der Angst, nicht zu heiraten. Das ist Götzendienst. Der bekennende Christ wird hiermit im Grunde versucht, sich für die dunkle Seite aus 2. Korinther 6 zu entscheiden. Sie meinen, dass das, was eigentlich das Schlimmste für sie ist, das Beste sei. Eine subtilere Version dieses Problems finden wir, wenn wir jemanden heiraten wollen, dessen Glaubensbekenntnis Anlass zum Zweifel gibt. Wir haben oft schon erlebt, dass ein ungläubiger Mann eine gläubige Frau heiraten wollte. Im Laufe ihrer Beziehung findet er heraus, dass sie nur einen Christen heiraten wird und denkt sich, gut, ich kann mitmachen und mich deiner Gemeinde anschließen. Was passiert hier? Seine Hintergedanken sind, die junge Frau zu gewinnen und nicht sein Leben an den Herrn zu übergeben. Auch hier trifft wieder zu, dass Christen nicht gemeinsame Sachen mit Menschen machen sollen, die nicht glauben. Es muss für sie Realität werden, dass Jesus Christus wichtiger ist als eine Ehe oder eine andere Person. Statt ihnen die Freude im Leben zu verderben, wird sie dies hinführen zu noch größerer Freude und sie gleichzeitig vor Schmerz bewahren. Drittens, steckt einer von ihnen in komplizierenden Verwicklungen durch eine frühere Ehe oder Beziehung? Wir leben in einer Fastfood-Gesellschaft. Ehe, Sex und Kinder werden nicht mit der Unantastbarkeit betrachtet, mit der Herr Jesus sie sieht. Wenn Christus der Herr ihres Lebens ist, dann müssen sie anhand seines Wortes feststellen, ob sie frei sind zu heiraten oder wieder zu heiraten. Es gibt rechtmäßige Scheidungen, die Jesus als unrechtmäßig bezeichnet. Es gibt Zeiten, in denen uns der Herr gebietet, einer Versöhnung nachzugehen, anstatt wieder zu heiraten. Und es gibt Situationen, in denen Gott die Ehe als zerbrochen betrachtet und eine Person frei ist, eine Wiederheirat in Betracht zu ziehen. Diesen Fragen auf den Grund zu gehen, würde den Rahmen unserer Diskussion hier sprengen. Doch wenn Sie derartige Verwicklungen haben, eine frühere Ehe, uneheliche Kinder und so weiter, müssen Sie die Folgerungen dessen, was der Herr sagt, durchdenken. Suchen Sie seelsorgerlichen Rat anderer, die diese Bibelstellen ernst nehmen. Im Idealfall sollte die Gemeinde eine Erklärung abgeben, ob eine Person frei oder nicht frei ist, um wieder zu heiraten. Viertens. Hat Gott Ihnen die Gabe gegeben, ein Single zu bleiben? Manchmal beruft Gott Menschen zu einem fruchtbaren Leben im Dienst als Single. Diese Möglichkeit wird von zwei sehr bekannten Singles erörtert: Jesus und Paulus. Unverheiratete können sich den Aufgaben des Reiches Gottes widmen, ohne Verantwortung gegenüber Ehemann oder Frau und Kindern zu haben. Die Ehe hat ihren Preis. Doch werden solche Verheiratete Bedrängnis im Fleisch haben, die ich euch gerne ersparen möchte, schreibt Paulus in 1. Korinther 7, Vers 28. Eine alleinstehende Person, die diesen Zustand sinnvoll nutzt, hat eine Flexibilität und Freiheit, Dinge zu tun, die eine verheiratete Person nicht in Betracht ziehen könnte. Denken Sie daran, dass für mehr als 1000 Jahre der ideale Christ unverheiratet war. Das Zölibat wurde von der mittelalterlichen Kirche vielleicht überbewertet, auf Kosten der Ehe. Aber in unserer heutigen Gesellschaft geht die Kirche für gewöhnlich ins andere Extrem. Einige der fruchtbarsten Dienste der heutigen Kirche sind jedoch möglich aufgrund der größeren Ungebundenheit, die das Single-Sein mit sich bringt. In unserer eigenen örtlichen Gemeinde sehen wir, wie Singles in der einzigartigen Situation sind, sich schwieriger, seelsorgerlicher Bedürfnisse anzunehmen, mit Teenagern zu arbeiten, sich Zeit für Arme und Flüchtlinge zu nehmen anderen beim Umzug oder Streichen oder mit den Kindern zu helfen. Eine unverheiratete Person kann sich Zeit nehmen für ehrenamtliche Arbeit in einem örtlichen Krankenhaus oder Altersheim oder sich politisch engagieren. Unverheiratete, die gute Arbeitsstellen haben, sind frei von so manchem finanziellen Druck, den Familien haben. Und diese Freiheit sollte zu Großzügigkeit beflügeln. Ein Alleinstehender, den wir kennen, hat sogar eine kleine Stiftung eingerichtet, um einen großen Prozentsatz von seinem Einkommen zu spenden. Es ist gut möglich, dass Sie die Gabe der Ehe besitzen. In diesem Falle werden Sie sich am besten entfalten, wenn Sie eine Familie gründen. Doch nehmen Sie sich auch die Zeit zu überlegen, ob Sie die Gabe des Single-Seins haben. Welche Gaben und Gelegenheiten für den Dienst haben Sie? Wie stark ist Ihr sexuelles Verlangen und wie gut haben Sie es im Griff? Wie wichtig sind Kinder für Sie und für das, was Sie am besten können? Was sind Vor- und Nachteile des unverheirateten Lebens? Wie würden einige Kosten der Ehe einerseits als auch Vorteile andererseits aussehen? Die Ehe ist ein großes Geschenk, aber sie ist weder das größte Geschenk, noch verschafft sie das tiefste und sicherste Glück. Das größte Geschenk ist Jesus. Vergewissern Sie sich also, dass er den ersten Platz in Ihrer beider Leben hat. Wenn er die Grundlage ist, werden Sie es genießen können, eine Beziehung von dauerhafter Liebe mit Ihrem Bruder oder Ihrer Schwester im Herrn aufzubauen. Zur Diskussion. Wir Christen nennen Jesus Christus Erlöser und Herr. Was bedeutet das für Ihr Leben? Zweitens. Beten Sie für die Ehe. Vielleicht so: Herr, gib mir einen Partner und dann werde ich glücklich sein. Oder auch so: Herr, hilf mir, ein besserer Mensch zu sein, der Ehewürdiger. Drittens. Geben Sie nur vor, Christ zu sein, um einen Mann oder eine Frau zu bekommen. Viertens. Haben Sie ein öffentliches Glaubensbekenntnis in einer bibeltreuen Gemeinde abgelegt? Fünftens. Sind Sie beide frei von früheren Verwicklungen und vorgegangene Ehen und Beziehungen? Sechstens. Hat einer von Ihnen vielleicht die Gabe des Single-Seins? Wäre die Ehe zum Nutzen oder Schaden Ihres Dienstes für den Herrn? Frage Nummer 2. Haben Sie die Angewohnheit, Probleme biblisch zu lösen? Probleme gibt es in jeder Beziehung. Aber wie gehen Sie damit um? Weil wir alle Sünder mit Problemen sind, hat hier keiner eine weiße Weste. Wenn Sie ehrlich sind, werden Sie diese Frage mit manchmal oder nein beantworten. Doch der Schlüssel hier ist nicht Perfektion. Vielmehr stellt sich die Frage: Bewegt sich Ihr Nein in Richtung manchmal und Ihr manchmal in Richtung öfter? Ist Ja in Aussicht? Ihre Reife spielt hier die wichtige Rolle. Die Frage nach Ihrer Reife für die Ehe hat drei Komponenten. Erstens. Wissen Sie, wie man Probleme biblisch löst? Zweitens. Tun Sie es? Drittens. Wenn nein, wo ist Veränderung und Wachstum nötig? In Matthäus 7, die Verse 24 bis 25, sagt uns Jesus: Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Jesus spricht vom Kennen seines Wortes der Bibel. Doch das ist natürlich nicht genug. Er spricht davon, diese Worte in die Tat umzusetzen. Probleme werden kommen, doch wenn sie lernen, sie auf seine Weise anzugehen, verspricht er ihnen festen Boden unter ihren Füßen. Erstens. Wissen Sie, wie man Probleme biblisch löst? Ein Paar, das sich einander versprochen hat, kann natürlich nicht jedes Problem vorhersehen, aber sind Sie sich dessen generell bewusst, was die Bibel ganz praktisch zu den Hauptbereichen des Lebens sagt? Verpflichtung, Verständigung, gegenseitige Vergebung, Umgang mit offensichtlicher Feindschaft, sexuelle Beziehungen, Kindererziehung, Finanzen und so weiter. Die Bibel spricht sehr wohl über diese Dinge. Sie sollten etwas darüber wissen, was sie sagt, und bereit sein, mehr zu lernen. Ein christliches Ehepaar, das seit 15 Jahren verheiratet war, kam zur Beratung wegen verschiedener Eheprobleme. Nach einigen Sitzungen gab die Frau verlegen zu, sie habe nie gewusst, dass die Bibel sagt, sie sollte ihren Mann zu ihrer Priorität machen. Viele Jahre voller Schmerzen, Einsamkeit und Missverständnissen hätten vermieden werden können, hätten sie ihre Ehe gleich auf Gott ausgerichtet. Zweitens, tun Sie, was die Bibel sagt? Hiermit verlassen Sie die Theorie und betrachten, was Sie wirklich tun. Wie gehen Sie für gewöhnlich mit Problemen um? Wenn Sie Probleme nicht biblisch lösen, wird sich das auf viele Arten bemerkbar machen. Geben Sie gerne an. Manipulieren Sie. Gehen Sie Problemen aus dem Weg. Lassen Sie die Dinge laufen, bis Sie sie vergessen. Beschönigen Sie die Dinge und geben vor, alles sei okay. Staut sich in Ihnen Ärger auf. Schmollen Sie. Geben Sie anderen die Schuld und finden Ausreden, die immer auf die anderen oder die Umstände zeigen. Tun Sie fortwährend Dinge, die laut Bibel falsch sind. Oder haben Sie die grundlegenden Fähigkeiten zur Problemlösung gelernt? Bringen Sie die Dinge auf den Tisch und reden Sie darüber. Suchen Sie Hilfe bei Christus. Nehmen Sie sich Zeit, darüber nachzudenken, was das Richtige ist. Bitten Sie um Vergebung für Ihre Beteiligung an dem Problem, ungeachtet dessen, was der andere getan hat. Sind Sie bereit zu vergeben? Beten Sie zusammen. Wenn Sie vergeben haben, lassen Sie die Vergangenheit ruhen und zeigen Sie einander Liebe. Sind Sie jederzeit offen zur Kommunikation und dem Entstehen von Problemen entgegenzuwirken? Damit Sie den Segen in der Ehe genießen können, brauchen Sie die Fähigkeit, Probleme zu lösen und Ehrlichkeit und Vertrauen aufzubauen. Drittens. Wo brauchen Sie Veränderung und Wachstum, um weiser zu werden? Wenn Sie Probleme für gewöhnlich nicht nach biblischem Vorbild lösen, heißt das nicht, dass Sie die Beziehung postwendend beenden sollten. Aber es bedeutet, dass die Warnlampe leuchtet und Sie zusammen in der vorehelichen Seelsorge an Ihren Problembereichen arbeiten müssen. Uns ist das sehr ernst. Gibt es Gewohnheitssünden in Ihrem Leben? Bringen Sie sich gegenseitig sexuell in Versuchung? Sind Sie kritisch oder verbal bzw. physisch gemein zueinander? Lügen Sie? Verbarrikadieren Sie Bereiche aus Ihrer Vergangenheit oder Gegenwart? Gehen Sie mit Geld verschwenderisch um? Sind Sie Ihren Eltern gegenüber verbittert? Haben Sie irgendwelche extremen Ängste? Kurz gesagt, haben Sie sich mit Ihren eigenen Sünden und den Sünden anderer gegen Sie auseinandergesetzt? Sie müssen ehrlich mit sich selbst und Ihrem zukünftigen Partner sein, indem Sie diesen Dingen im Licht der Barmherzigkeit und Gnade Jesu Christi ins Auge sehen. Das sind die Bereiche, in denen wir wachsen. Wenn es kein Wachstum gibt und sich Probleme fortsetzen bei dem einen oder beiden, sollten Sie nicht heiraten. Wir reden hier nicht von Perfektion. Wer könnte dann je heiraten? Wir reden von einem wesentlichen Fortschritt in die richtige Richtung. Warum ist uns das so wichtig? Das Problemmodell wird sich nicht einfach auflösen, wenn Sie heiraten. Im Gegenteil, es wird schlimmer und die schmerzlichen Konsequenzen vermehren sich. Zum Beispiel, ein alleinstehender Mann mit einem Temperamentsproblem mag seinen Freunden gegenüber zuweilen nervig bis unausstehlich sein. Für seine Frau und seine Kinder wird er jedoch beängstigend und gefährlich. Wenn dieses Problem vor der Beziehung behandelt wurde, können Schmerz und Kummer vermieden werden. Ein Mann, der gelernt hat, dass sein Wille nicht Gott ist, der gelernt hat, ehrlich zu sein und für seine Sünde gerade zu stehen, und der in puncto Selbstkontrolle wächst, wird ein Ehemann sein, der es wert ist, geheiratet zu werden. Bis hierher haben wir die dunkle Seite beleuchtet. Es gibt auch eine schöne Seite, die mit einem Ja auf die Frage nach der biblischen Problemlösung einhergeht. Positive Gewohnheiten bleiben ebenfalls erhalten, wenn Sie heiraten. Wenn Sie kleine Schwierigkeiten zusammen durchgestanden und gesehen haben, wie zwischen Ihnen Ehrlichkeit, Mitgefühl, Güte, Geduld und Vertrauen wächst, dann haben Sie allen Grund zu erwarten, dass Gottes Geist diese Früchte des Geistes in Ihrem Leben weiter wachsen lassen wird. Wir müssen noch zwei Aspekte des Wachstums der geistlichen Reife herausstellen. Erstens Gebet. Das ist der direkteste Ausdruck der Abhängigkeit von Gott. Wie sieht also Ihr Gebetsleben aus? Individuell und zusammen. Kein Gebet, keine Abhängigkeit. Ich-bezogenes Gebet. Dann ist Gott für Sie der Laufbursche. Aufrichtiges Gebet? Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Haben Sie gelernt, Gottes Angesicht gemeinsam zu suchen? Ist es Ihr Gebet, dass er sein Reich zum Zentrum Ihres Lebens macht, auf das alles ausgerichtet ist? Bitten Sie ihn, Ihre Beziehung zu segnen, ob sie in der Ehe endet oder nicht. Bitten Sie ihn um Weisheit und Gnade für die Entscheidung, ob Sie heiraten sollten oder auch nicht. Eine weitere Schlüsselfrage betrifft Ihre sexuelle Moral als Unverheiratete. Paare, die sich lieben und verabreden, versündigen sich oft sexuell aneinander. Es ist nicht schwer, diese oft gestellte Frage zu beantworten. Wie weit dürfen wir gehen, ehe wir sündigen? Wie würden Sie Zuneigung Ihrer eigenen Schwester oder Ihrem eigenen Bruder gegenüber angemessen ausdrücken? Aus Gottes Sicht gibt es nur zwei grundlegende Arten einer liebenden Beziehung zwischen Mann und Frau. Fast alle Mitglieder des anderen Geschlechts sollten als Familie betrachtet und so geliebt werden, wie es für die Familie angemessen ist, also nicht auf sexuelle Art. Nur eine Person, ihr Mann oder ihre Frau, kann in der anderen Kategorie sein, nämlich der des Ehepartners. In solch einer Beziehung erfreut sich Gott an seiner Aufforderung an Sie, so zu lieben, wie es angemessen ist, für ein Fleisch, das heißt sexuell. Er gebietet es sogar. In anderen Worten, alle Frauen, außer einer, ihrer Frau, gehören in die Kategorie Mutter, Großmutter, Schwester oder Tochter. Ihre Freundin oder Verlobte ist zunächst einmal eine Schwester und sollte auch so behandelt werden. Alle Männer, außer einem, ihrem Mann, gehören in die Kategorie Vater, Großvater, Bruder oder Sohn. Ihr Freund oder Verlobter ist ein Bruder bis sie heiraten. Die Liebe wird dort missachtet, wo diese familiären Beziehungen in den sexuellen Bereich übergreifen. Die Frage, wie weit können wir gehen, ist im Grunde die falsche Frage. Stattdessen sollte sie lauten, wie können wir die Reinheit des anderen ehren, respektieren, ermutigen und uns nicht gegenseitig zur Sünde verleiten? Wenn Sie in der Lage sind, einander in diesem Bereich vor der Ehe zu lieben, werden Sie eine starke Grundlage für eine glückliche, eheliche Sexualität haben und Sie werden vorbereitet sein für Zeiten der Enthaltung, die sich unausweichlich in der Ehe ergeben. Niemand kann eine problemlose Ehe führen, aber ein Paar, das es sich zur Gewohnheit gemacht hat, Probleme biblisch zu lösen, kann vertrauen, dass Jesus Christus in seinem Leben handelt. Indem die Partner auf Christi Stimme in den unvermeidlichen Schwierigkeiten des Lebens hören, werden sie wissen, dass sie durch Gottes Gnade das haben, was sie brauchen, um das aufrechtzuerhalten, wozu sie sich verpflichtet haben, und ihre Probleme zu lösen. Zur Diskussion. Erstens. Schreiben Sie drei Probleme oder Uneinigkeiten auf, denen Sie in der Vergangenheit begegnet sind. Diskutieren Sie, wie Sie damit umgegangen sind. Zweitens. Schreiben Sie drei Probleme auf, die Ihnen jetzt ins Haus stehen, und machen Sie Vorschläge für eine biblische Lösung. Drittens. Studieren Sie gemeinsam Galater 5, die Verse 13 bis Galater 6, Vers 10. Wo finden Sie in Ihrem Leben sündige Neigungen? Wo finden Sie Liebe? Viertens. Besprechen Sie Ihr Gebetsleben und die stille Zeit. Wie sieht das für Sie individuell aus? Wie zusammen? Fünftens. Diskutieren Sie, wie Sie miteinander im sexuellen Bereich umgehen. Lesen Sie 1. Timotheus 5, Vers 1 und 2 und beobachten Sie, wie alle unehelichen Beziehungen mit familiären Begrifflichkeiten charakterisiert werden. Richten Sie Ihr Augenmerk auf die besondere Ermahnung an Timotheus, einem unverheirateten Mann, jüngere Frauen wie Schwestern in aller Keuschheit zu behandeln. Brauchen Sie die Vergebung des anderen? Müssen Sie Ihre Grenzen neu stecken und sie nach Liebe und nicht nach Verlangen ausrichten? Frage Nummer 3. Haben Sie dieselbe Lebensrichtung? Wenn die Bibel von der Ehe spricht, erwähnt sie viermal die Worte verlassen und anhangen. Verlassen bedeutet, dass sie nicht länger an die Richtung gebunden sind, die ihnen ihre Eltern und ihr Singleleben vorschreiben. Anhangen bedeutet, dass sie in dieselbe Richtung wie ihr Ehepartner gehen. Natürlich wird es nie völlige Übereinstimmung und Einheit zwischen zwei Menschen geben. Schließlich heiraten sie ja nicht sich selbst, sondern jemanden, der sie ergänzen soll. Wir unterstützen hier nicht die säkulare Idee der Kompatibilität, dass sie beide aus demselben Holz geschnitzt sein müssten. Zwei sehr unterschiedliche Menschen können durchaus eine glückliche Ehe führen. Aber es gibt grundlegende Übereinstimmungen, zu denen ein Mann und eine Frau kommen müssen, um einander anzuhangen. Dies ist eine Aufforderung an Sie, Ihre Ähnlichkeiten und Unterschiede realistisch einzuschätzen und realistische Entschlüsse und Pläne für die Zukunft zu fassen. Jesus sagt uns, dass wir die Kosten für unser Vorhaben überschlagen müssen. Jedes Paar, das die Ehe in Betracht zieht, muss sich selbst die Frage nach Verlassen und Anhangen stellen. Nehmen Sie einander realistisch und objektiv unter die Lupe. Die Frage des Verlassens. Sind Sie bereit, sich emotional von Ihren Eltern zu lösen? Wenn das nicht geschieht, dann werden folgende Probleme auftreten. Der Ehemann besucht jeden Tag seine Mutter, ehe er zu seiner Frau nach Hause geht. Der Ehemann verteidigt seine Frau nicht gegen die Kritik seiner Eltern. Die Ehefrau besteht darauf, dass ihre Eltern bei jedem Urlaub dabei sind. Die Ehefrau greift beim ersten Anzeichen einer Schwierigkeit zum Telefonhörer oder geht gleich zu Mutti nach Hause. Das Verlassen der Eltern bedeutet, dass sie eine neue Familieneinheit gründen. Sind sie bereit, sich finanziell zu lösen? Übernehmen sie die Verantwortung für sich selbst und finanzieren ihr Leben aus eigener Tasche? Sind sie bereit, sich von Freunden und von ihrem Single-Dasein zu lösen? Der Ehemann kann nicht 3 Abende die Woche mit seinen Kumpels auf Tour sein. Die Ehefrau kann nicht nur bei ihren besten Freundinnen emotional und geistig auftanken. Sind sie bereit, sich von ihrem Job zu lösen? Begreifen Sie in unserer karriereorientierten Gesellschaft, dass Ihr Ehepartner über der Arbeit steht und Sie ihn oder sie nicht vernachlässigen dürfen wegen der Arbeit oder dem Studium? Sind Sie bereit, sich von dem Recht des Singles zu lösen, das besagt, dass Sie Ihre eigenen Entscheidungen treffen, Ihren eigenen Rat folgen, tun, was Sie wollen und selbst entscheiden, wie viel Privatsphäre Sie brauchen? Wenn Sie das Verlassen wählen, dann entscheiden Sie sich gleichzeitig, ein Fleisch mit dem anderen zu werden. Sie öffnen Ihr Leben. Sie treffen gemeinsame Entscheidungen. In 1. Korinther 7 lernen wir, dass es uns etwas kostet, dass wir unsere individuelle Freiheit aufgeben, wenn wir die Intimität und Partnerschaft der Ehe gewinnen. Zweifelsohne muss man bei jeder dieser deutlichen Fragen die richtige Balance halten. Bei all diesen Fragen sprechen wir nicht von einem absoluten Lösen. Vielmehr sagen wir, dass Sie Ihre Prioritäten, Werte und Verpflichtungen grundlegend neu und um Ihren Partner strukturieren müssen. Natürlich werden Sie Ihre Eltern lieben. Auf die eine oder andere Art kann die Hilfe der Eltern durchaus angebracht sein. Sie werden zur Arbeit gehen. Sie werden auch ein Individuum bleiben. Doch in jedem Fall müssen Sie neu definieren, welchen Stellenwert diese Dinge in Ihrem Leben haben. Die Frage des Anhangens. Was ist Ihre Lebensrichtung? Wo liegen Ihre Gaben und Interessen für den Dienst? Wie nutzen Sie Ihr Leben, um den Herrn zu dienen? Können Sie den Weg gemeinsam glücklich gehen? Welchen Job haben Sie oder schwebt Ihnen vor? Wie sieht Ihr genereller Lebensstil aus? Was sind Ihre Arbeitszeiten und Gewohnheiten? Wie verbringen Sie Freizeit und Erholung? Wie läuft Ihr Samstag ab? Wann gehen Sie zu Bett und wann stehen Sie auf? Wie viel Zeit verbringen Sie vor dem Fernseher? 1 Stunde die Woche oder 4 pro Abend? Welche Art von Essen mögen Sie? Sind Sie ein Gesundheitsfanatiker oder eher ein Fastfood-Befürworter? Wie nutzen Sie den Tag des Herrn? Dieser Tag wird 1/7 Ihres gemeinsamen Lebens ausmachen. Gibt es Dinge, die Sie gern gemeinsam tun? Wie hoch sind Ihre finanziellen und materiellen Erwartungen? Wie gehen Sie mit Geld um? Wie viel Prozent von Ihrem Geld geben Sie jetzt für den Herrn? Welche Art von Wohngegend können Sie sich vorstellen? Eine Häuserreihe in der Großstadt oder ein nettes Landhaus am Stadtrand? Wo sollte es liegen? Afrika, Berlin oder Bonn? Auf welche Art und Weise und wie viel möchten Sie sich in die Gemeinde einbringen? Werden Sie einmal die Woche zum Gottesdienst gehen oder 4 Abende die Woche an Gemeindeaktivitäten teilnehmen? Wie lange dauert Ihre stille Zeit? Stimmt Ihre Theologie im Grundsatz überein? Wie sehen Sie die Autorität der Schrift, den Calvinismus, die charismatische Bewegung, die Taufe, die Eschatologie und so weiter? Was sind Ihre Standpunkte und wie ist Ihre Einstellung zu den Rollen von Mann und Frau? Ehemann und Ehefrau. Werden sowohl Ehemann als auch Ehefrau arbeiten? Wie sollen Entscheidungen getroffen werden? Wie viele Kinder möchten Sie? Keine? Zwei? Je mehr, desto besser? Wie werden Sie Ihre Kinder lieben und für sie sorgen? Wie werden Sie erziehen? Welche Art von Betragen verdient Strafe? Wer tut was mit den Kindern? Wie oft werden Sie die Eltern besuchen? Wo verbringen Sie gern Ihre Ferien und Feiertage? Wie viel Zeit werden Sie mit Freunden verbringen? Dies sind Beispielfragen, die sich ein Paar, das die Ehe in Betracht zieht, unserer Meinung nach stellen sollte. Vielleicht fallen Ihnen noch mehr ein. Und wir fragen noch einmal: Haben Sie dieselbe Lebensrichtung? Manchmal ist es schwer für ein junges Paar, diese deutlichen Fragen ernst zu nehmen. Man kann leicht sagen: Ja, ja, wir haben dieselbe Richtung, wir kriegen das schon hin. Doch Ihre jetzige Richtung ist die beste Voraussage für die Zukunft. Treten Sie einmal einen Schritt zurück und werfen Sie einen prüfenden Blick auf sich selbst. Gibt es irgendwelche Warnlampen, die anzeigen, dass einige dieser wichtigen Fragen in Ihrem oder im Leben des anderen nicht geklärt sind? Widerstehen Sie der Versuchung, diese Fragen zu beschönigen. Gibt es auf der anderen Seite grüne Ampeln, die zeigen, dass Ihr Leben sich mehr und mehr in dieselbe Richtung bewegt? Wenn dem so ist, dann seien Sie ermutigt. Das Eheversprechen kann mit Freude gegeben werden. Wenn Sie sich sicher sind, dass Sie beide verlassen und bereit sind, für den Rest Ihres Lebens anzuhangen. Zur Diskussion. Diskutieren Sie die oben genannten Fragen. Frage Nummer 4. Wie denken Menschen, die Sie gut kennen, über Ihre Beziehung? Oft sehen wir uns selbst nicht so klar, wie andere es tun. Und manchmal sind wir von einer Person so geblendet, dass wir das Gesamtbild nicht mehr klar sehen. Obwohl wir andere nicht unsere Entscheidungen treffen lassen sollen, weist uns die Bibel klar an, der Weisheit nicht alleine nachzujagen. In Sprüche 15,22 lesen wir: Wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne. Wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Ferner sagt uns Römer 15, Vers 14, dass wir durch unser Wachstum in der Erkenntnis Gottes fähig werden, einander Rat zu geben. Es kann schwierig sein, die Balance zu halten zwischen der Tatsache, dass wir den Rat der anderen brauchen und gleichzeitig selbst das letzte Wort in unserer Entscheidung haben. Für gewöhnlich finden wir in der Hinsicht drei Sorten von Menschen. Zunächst gibt es den allzu unabhängigen Einsiedler, der sich weigert, irgendeinen Beitrag oder Rat von anderen anzunehmen. Er sagt: Ich treffe meine Entscheidungen allein. Dann haben wir da oft den allzu Abhängigen, der sich sklavisch an die Meinung anderer hält und erwartet, dass sie seine Entscheidungen treffen. Eine solche Person wird umhergetrieben von den vielen Meinungen anderer und hat Angst, selbst Entscheidungen zu treffen. Schließlich kommen wir zum dritten Typ, dem biblisch befreiten Menschen, der weiß, mit Rat umzugehen. Diese Menschen wissen, dass es letztlich ihre Entscheidung ist. Aber ihnen ist auch bewusst, dass sie begrenzt und fehlbar sind. Sie wissen, dass sie Christus und andere brauchen. Somit sind sie befreit, jeden und allen Rat willkommen zu heißen, der helfen könnte, eine weise Entscheidung zu treffen. Wen sollten Sie um Rat fragen? Erstens fragen Sie Menschen, die Sie kennen. Menschen, die Sie zusammen mit Ihrem zukünftigen Partner in Aktion gesehen haben, können wertvolle Beobachtungen beitragen. Zweitens, fragen Sie Menschen, die wissen, was eine Ehe braucht, um zu funktionieren. Nehmen Sie Menschen mit Erfahrung, älter und weiser als Sie, deren Meinung und Weisheit Sie respektieren. Auch Ungläubige, Eltern, Verwandte, Freunde der Familie, eine Zimmerkollegin, ein Arbeitskollege oder Arbeitgeber können Ansichten haben, die eine Überlegung wert sind. Drittens, fragen Sie Menschen, die Ihnen helfen, sich die Ehe vom biblischen Standpunkt aus anzusehen. Ihr Pastor, ein Ältester der Gemeinde, ein Hauskreisleiter und weise, gläubige Freunde können Ihnen helfen, im Licht der Bibel über das nachzudenken, was eine Ehe mit sich bringt. Spezifische, biblische, voreheliche Seelsorge ist ungemein wichtig, ob formell oder informell. Viertens, fragen Sie Ihre Eltern. Diese kennen Sie. Sie haben schon länger gelebt als Sie. Sie sorgen sich um das, was mit Ihnen geschieht. Noch eins sei gesagt im Hinblick auf die Bitte um Rat Ihrer Eltern. Viele junge Erwachsene haben eine angespannte Beziehung zu ihren Eltern. Vielleicht haben sie sich während der Kindheit oder Pubertät angewöhnt, Rat und Gedanken ihrer Eltern zu ignorieren oder zu verachten. Oder vielleicht hat sich ein Elternteil oder beide an ihnen versündigt durch Kritik, Missbrauch, Scheidung oder anderes ungeistliches Verhalten. In diesem Lebensabschnitt, in dem sie sich auf die Ehe vorbereiten, haben sie eine wunderbare Gelegenheit, Heilung für diesen Bruch zu suchen. In dieser Zeit können sie versuchen, tiefgehend mit ihren Eltern zu reden, sich ihre Gedanken anzuhören, Respekt zu zeigen und sie ernst zu nehmen. Dinge aus der Vergangenheit aufzuräumen, wird ihnen helfen, sicherzugehen, dass sie keinen emotionalen Ballast mit in die neue Ehe bringen. Versöhnung mit ihren Eltern wird es ihrem Ehepartner erleichtern, in die Familie einzutreten. Somit wird ihr Ehepartner nicht unter Spannungen und Belastungen ihrer Vergangenheit leiden müssen. Es mag Fälle geben, in denen eine solche Versöhnung unmöglich ist. Doch das allein ist schon eine Situation, die ernstes Gebet und ehrliche Diskussion verdient. In den meisten Fällen ist uns jedoch das Gegenteil begegnet. Eltern und Kind erfahren neue Nähe und Respekt als Erwachsene. Mauern von Misstrauen und Schmerz schmelzen auf beiden Seiten durch neue Liebe und Verständnis. Dann wird die Trauung zu einer Gelegenheit, die Braut freudig wegzugeben. Gehen Sie in Demut zu Ihren Eltern. Gott hat viele gute Gaben für seine Kinder und die Heilung der Generationskluft ist eine davon. Wie sollten Sie erhaltenen Rat bewerten? Meistens finden Sie die besten Ratschläge gar nicht in Form einer direkten Anweisung. Vielmehr hilft Ihnen ein Ratschlag, Probleme zu klären. Er hilft Ihnen, Ihre Motive, Vorbehalte und Ziele zu verstehen. Um Rat bitten ist nicht das gleiche wie eine Meinungsumfrage. 7 von 12 sagen, ich sollte Sue heiraten, also tue ich's. Vielmehr suchen Sie von anderen Rückmeldungen, um einen Beitrag für Ihre Entscheidung zu erhalten. Eine Entscheidung, die Sie weise treffen wollen. Es kann vorkommen, dass jemand unnötigerweise Fragen oder Einwände aufwirft oder Sie drängt, vorwärts zu gehen. Sie werden es wohl kaum schaffen, es jedem recht zu machen. Fragen, die Menschen aufwerfen, mögen ungerecht sein. Kritik kann unfair sein. Meinungen können engstirnig sein. Man könnte sie aus schlechten Gründen nach vorne oder zurückdrängen. Doch Sie sollten in der Lage sein, Fragen, auch wenn sie von Menschen kommen, mit denen Sie uneins sind, zu Ihrer Zufriedenheit zu beantworten. Um Sie herum gibt es viel unguten Rat, der Ihnen aus schlechten Gründen zum Vorwärtsgehen rät. Sie ist süß. Er wird mal reich sein. Der Herr hat mir gezeigt, dass du ihn oder sie heiraten sollst. Genauso können schlechte Gründe zum Rückzug raten. Du gibst dein Junggesellenleben auf und wirst an die Kette gelegt. Sie kommt nicht aus Litauen, so wie du. Es widerstrebt mir im Geiste. Sie müssen die Gründe bewerten, die Menschen angeben für den Weg, den sie für den besten halten. Aber auch guter Rat ist zu haben. Guter Rat hilft ihnen, ihre Entscheidung vorsichtig im Gebet zu durchdenken. Er filtert heraus, ob sie aus ich-bezogenen Gründen heiraten oder ob sie wissen, was Verpflichtung zur Liebe eines anderen heißt. Guter Rat wird ihnen helfen, Problembereiche zu identifizieren und an ihnen zu arbeiten, noch bevor sie so tief drin hängen, dass ein Rückzug nur peinlich wäre. Guter Rat wird ihnen helfen, sicher zu sein, dass sie Probleme biblisch lösen und Schwierigkeiten gegenübertreten können. Er hilft ihnen zu wissen, dass sie am selben Strang ziehen. Guter Rat wird ihnen helfen, ihre Stärken und die Stärke Jesu zu sehen und ihnen somit Gewissheit geben, um freudig und optimistisch in die Ehe zu ziehen. Der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser hört auf guten Rat. Sprüche 12, Vers 15. Wie denken Menschen, die sie gut kennen, über ihre Beziehung? Wie beurteilen sie ihre Reife? Wie ihre Pläne und Ziele? Seien sie nicht zu stolz oder zu scheu, Hilfe zu erbitten. Zur Diskussion. Erstens. Wessen Rat wäre hilfreich für uns? Erstellen Sie eine Liste. Zweitens. Wie können wir Zeit mit diesen Menschen finden? Frage Nummer 5. Wollen Sie diese Person heiraten? Sind Sie bereit, sich gegenseitig so anzunehmen, wie Sie sind? Die Bibel sagt uns, dass die Entscheidung, jemanden zu heiraten, eine Wahl ist, die wir treffen. Die letzte Frage, die Sie sich selbst stellen sollten, lautet: Will ich diese Person heiraten? Und will diese Person mich heiraten? Manchmal denken Menschen, diese Art der Frage sei ungeistlich, als ob Gott auf wundersame und mystische Weise offenbaren müsste, wen sie heiraten sollen. Die Ehe ist ein Wunder und Gott führt seine Kinder. Doch seine Führung besteht darin, dass er uns Weisheit gibt und uns erlaubt, reale Entscheidungen zu treffen. Die Ehe ist ihre Wahl. Sie sind es, der oder die das Eheversprechen bestätigen und sagen wird: Ja, ich will. Niemand, auch keine Führung, kann sie zu diesem Versprechen zwingen oder es einfach unwiderstehlich machen. In derselben Weise müssen sie das Recht und die Verantwortung des anderen respektieren, seine oder ihre eigene Entscheidung über sie zu treffen. Wir sind keine Roboter oder Handpuppen des anderen oder des Heiligen Geistes. Wir sind Kinder, die durch Glauben leben und einen liebenden und persönlichen Hirten und Vater haben. Wir treffen unsere Entscheidungen auf biblischer Basis. Die Fragen, die wir Ihnen gestellt haben, setzen voraus, dass Sie es sind, der oder die letztlich die Verpflichtung eingeht. Wir betonen diesen Faktor der persönlichen Wahl, weil wir Menschen gesehen haben, die verunsichert und die in eine unverantwortliche Ehe geleitet wurden, weil ihnen jemand sagte: Ich weiß, dass es Gottes Wille ist, dass du Person XY heiratest. Oder weil ihre Eltern oder jemand anders sie unter Druck setzen. Wir haben es auch erlebt, dass Menschen wie gelähmt waren vor Unentschlossenheit, weil sie meinten, ein besonderes Zeichen sei nötig, um ihr Ehevorhaben zu bestätigen. Die ersten 4 Fragen haben wir gestellt, um zu garantieren, dass sie sich nicht übereilt in die Ehe stürzen, nur weil sie es wollen. Aber es kommt auch die Zeit, wo es wesentlich wird, dass sie sich fragen: Will ich wirklich? In 1. Korinther 7, die Verse 25 bis 40, das ist der längste Bibelabschnitt, der ausdrücklich erörtert, auf welche Weise Menschen sich entscheiden sollen, zu heiraten. Er ist voll von Sätzen wie: Der tue, was er will, er sündigt nicht. Wenn aber einer im Herzen fest steht und keine Not hat, sondern Vollmacht, nach seinem eigenen Willen zu handeln und in seinem eigenen Herzen beschlossen hat, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will, doch nur im Herrn. Könnte es klarer sein? Gott erwartet, dass sie die Entscheidung treffen, und er verspricht, sie zu segnen und seinen Willen durch ihre Entscheidung zu wirken in ihrem Leben. Wir haben Paare erlebt, die sich durch die ersten 4 Fragen gearbeitet hatten, und der ganze Prozess schien in voller Fahrt voranzugehen. Doch als wir nach persönlicher, aufmerksamer Überlegung zu dieser Frage kamen, sagte einer der beiden: Ich will jetzt im Moment wirklich nicht heiraten. Der eigentliche Grund für das Vorankommen bis hierher war: Meine Mutter will unbedingt, dass ich heirate. Oder: Mein Freund hat mich unter Druck gesetzt, dass es das Richtige sei. Oder: Wir hatten Sex und ich fühlte mich schuldig und verpflichtet, so als wären wir schon verheiratet. Oder: Jeder sagt, wir sehen toll aus zusammen und wären füreinander geschaffen. Oder: Ich hatte Angst, dass das meine einzige Chance sein könnte. Angst, Schuld, sozialer Druck oder eine verdrehte Schicksalsvorstellung sind kein Grund zu heiraten. Es ist wichtig, jeden Vorbehalt, den sie haben könnten, ans Licht zu bringen. Manchmal kann man mit solchen Vorbehalten fertig werden, sodass sie doch von Herzen Ja sagen können. Manchmal sind solche Zurückhaltungen aber auch ganz einfach ein Grund, Nein zu sagen. Es ist viel besser, vor der Verlobung Nein zu sagen, als 10 Jahre nach der Hochzeit. Ich bin mit inneren Zweifeln vor den Altar getreten und habe es seither bereut. Anstatt heimliche Vorbehalte zu hegen, sollten sie aus vollem Herzen Ja sagen. Jesus sagt: Es sei aber eure Rede Ja, Ja, Nein, Nein. Die Zeit für ein Ja oder Nein liegt vor ihrer Verlobung. Wir haben diese 5 Fragen zu Papier gebracht als einen Teil der Überlegungen hinsichtlich einer bevorstehenden Verlobung und Beratung eines Mannes und einer Frau, die Freunde geworden sind und sich die Frage nach der Ehe stellen. In unserer Kultur wird Verlobung viel zu oft als Probezeit angesehen, in der man noch entscheiden kann. Man muss klar sagen, die Verlobung bedeutet nicht, dass sie verheiratet sind und der ganze Prozess nicht mehr rückgängig zu machen wäre. Trotzdem ist es falsch, die Verlobungszeit als eine Art Bewährung zu betrachten. Viele Paare hätten sich den Schmerz und die Peinlichkeit einer zerbrochenen Verlobung ersparen können, hätten sie sich vorher ehrlich diese Fragen gestellt. Sie möchten, dass ihre Verlobungszeit eine Zeit des Wachstums, der Freude und eifrigen Vorfreude wird, in der sie gemeinsam Entscheidungen treffen und Pläne schmieden. Vorbehalte sind nicht das Einzige, was an die Oberfläche gebracht werden sollte. Denken Sie daran, Sie geben Ihr Ja einer Person, keiner Fantasiefrau oder dem Mann, zu dem er hoffentlich noch wird. Stellen Sie sich die Frage: Bin ich bereit, diese Person so zu akzeptieren, wie sie ist? Will ich diese Person heiraten? Versichern Sie sich, dass Sie keinen versteckten Schlachtplan mit in die Ehe bringen und erwarten, Sie würden den anderen ändern, wenn Sie erstmal verheiratet sind. Sagen Sie wirklich Ja zu einer realen Person mit Schwächen und Stärken, Sünden und Gaben. Es ist befreiend, wenn man Ja sagen und es ernst meinen kann. Deswegen bitten wir Sie inständig, sich Zeit zu nehmen, in Ihr Herz zu sehen und zum Herrn zu beten. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich: Freut euch. In allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Nutzen Sie diese Zeit, um sich im Herrn zu freuen. Reinigen Sie Ihre Motive und geben Sie ihm den ersten Platz in Ihrem Leben. Werden Sie still vor ihm und suchen Sie Weisheit. Schütten Sie Ihr Herz aus, bitten Sie um seinen Segen. Vielleicht sollten Sie sich einen Tag zusätzlich zu Ihrer regulären Gebetszeit zum Fasten und Beten nehmen. Denken Sie nach, stellen Sie sich Fragen, durchdenken Sie die Auswirkungen Ihrer Entscheidungen. Fällen Sie auf dieser Grundlage Ihre Entscheidung im Vertrauen auf die Güte des Herrn gegenüber seinen Kindern. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Jeremia 29, Vers 11. Zum persönlichen Nachdenken. Erstens, wollen Sie diese Person heiraten? Zweitens, sind Sie bereit, diese Person so anzunehmen, wie sie ist? Schlussfolgerung: Die Ehe ist eines der größten Geschenke Gottes an die Menschheit. Die Einheit zwischen Braut und Bräutigam ist zu Recht eines der höchsten Symbole des Glücks. Es ist unser Gebet, dass Gott es vielen von ihnen schenkt, dieses Glück zu erfahren. Die Zeit, die sie in Überlegung und Diskussion unserer Fragen investieren, ist gut angelegte Zeit. Es ist mehr als nur das Abhaken einer Kontrollliste. In dieser Zeit werden sie den anderen entdecken und ihn oder sie dadurch mehr lieben lernen. Sie investieren Zeit in ihr zukünftiges Glück. Die Bibel sagt uns: Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Jeder dieser Fragen wird Ihnen helfen, an Gottseligkeit zu wachsen, realistisch zu denken und weise zu leben. Sie werden die Ehe in Betracht ziehen mit Gott im Mittelpunkt, dem Gott, der seinen geliebten Sohn Jesus gab, um ihr Bräutigam zu werden. Eines Tages wird der Tod sie von ihrem Ehepartner trennen. Doch sie werden sogar darauf vorbereitet sein. Unwiderrufliche Freude wird sie im nächsten Leben erwarten. Wenn Christus der Mittelpunkt ihres jetzigen Lebens und ihrer jetzigen Ehe ist, dann wird die Ehe selbst nicht ihr Ziel sein. In Schwierigkeiten, sogar im Tod, werden sie Hoffnung, Stärke und Ermutigung finden. Können Sie erfassen, dass da jemand ist, den Sie mehr lieben sollen als Ihren Mann oder Ihre Frau? Jesus sagt: Wenn jemand zu mir kommt und nicht hasst seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Vielleicht denken Sie, dass das eine etwas seltsame Art ist, die Diskussion über Ehe, ja oder nein, zu beenden. Aber lassen Sie Jesus ausreden. Jesus liebt seine Braut mit einer Intensität und Tiefe, die ihresgleichen nicht finden wird. Ein Jünger Jesu ist jemand, der lernt, so zu lieben wie er. Wenn Sie Jesus Christus mehr lieben als Ihre Frau oder Ihren Mann, dann werden Sie lernen, Ihren Ehepartner so zu lieben, dass sich darin etwas von dieser Intensität und Tiefe widerspiegelt. Das ist einer der wunderschönen Paradoxa der biblischen Wahrheit. Wenn Sie Ihren Partner mehr lieben wollen als alles andere, werden Sie am Ende selbstsüchtig, ängstlich, verbittert oder desillusioniert. Wenn Sie Jesus mehr als alles andere lieben, werden Sie Ihren Ehepartner wirklich lieben und sich über ihn freuen. Sie werden jemand sein, der die Ehe würdig ist. Und das ist doch schließlich die wichtigste Frage von allen. Werden Sie eine Quelle der Freude füreinander sein? Mit Jesu Hilfe. Ja.